Was bedeutet eigentlich der Begriff Verwechslungsgefahr im Markenrecht? Stell dir mal vor, du bist Inhaber einer eingetragenen Marke und jetzt stellst du fest, dass eine andere Person auf Amazon Produkte verkauft, die ähnlich sind wie deine Produkte. Sagen wir einfach Nahrungsergänzungsmittel. Die Marke, die dein Konkurrent benutzt, die ist deiner relativ ähnlich. Was möchtest du machen? Du möchtest gegen diese andere Person vorgehen und möchtest ihr verbieten, diese ähnlichen Produkte unter der ähnlichen Bezeichnung zu verkaufen. So, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Verwechslungsgefahr. Die Verwechslungsgefahr ist immer die Grundlage dafür, dass du im Markenrecht anderen etwas verbieten kannst. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass eine tatsächliche Verwechslung schon stattfindet, sondern immer, dass die Gefahr einer Verwechslung besteht. Und wir sehen uns an, wie wir diese Verwechslungsgefahr prüfen. Es gibt drei grundlegende Prüfungsschritte. Der erste, die Zeichenähnlichkeit. Schritt Nummer zwei, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen. Und Schritt Nummer drei, die Kennzeichnungskraft deiner Marke, aus der du vorgehst. Schauen wir uns die Zeichenähnlichkeit an. Zeichenähnlichkeit bedeutet, dass wir die sich gegenüberstehenden Marken vergleichen. Jetzt ist es erstmal so, was vergleichen wir eigentlich? Da kommt es darauf an, gegen was du dich wendest. Denn in diesem Fall jetzt wendest du dich gegen die tatsächliche Benutzung einer Marke auf dem Markt für Produkte. Also schauen wir uns an, wie tatsächlich die Marke des Gegners auf diesen Produkten aufgedruckt ist, wie also die Marke im Verkehr benutzt wird. Da müssen wir uns anschauen, was wird eigentlich miteinander verglichen, wenn es um diese Ähnlichkeit geht. Auf deiner Seite ist es immer ganz klar. Es wird immer geschaut, was ist zu deinen Gunsten im Register eingetragen. Also wie ist deine Marke im Register abgebildet? Wenn es eine Wortmarke ist, dann ist es das Wort. Wenn es eine Wortbildmarke oder Bildmarke ist, ist es das Bild und so weiter. Aber es kommt darauf an, gegen was du dich natürlich richtest. In diesem Fall haben wir gesagt, möchtest du es jemandem verbieten, Produkte, die deinen, also gleiche Produkte, wie du sie vertreibst, unter einem ähnlichen Begriff auf Amazon zu verkaufen. Also richtest du dich gegen eine tatsächliche markenmäßige Benutzung. Und dann wird natürlich deine eingetragene Marke verglichen mit der Form, wie sie dein Konkurrent auf dem Markt benutzt. Richtest du dich dagegen gegen eine Markenanmeldung und es erfolgt noch gar keine Benutzung, dann wird verglichen deine Marke, wie sie im Register eingetragen ist, und die gegnerische Marke, wie sie beantragt ist, dass sie ins Register eingetragen wird. Ja? Das heißt, dann werden beide Register miteinander verglichen. So, und jetzt schauen wir uns an, was diese Ähnlichkeit der Zeichen eigentlich bedeutet. Auch da gibt es wieder eine Unterteilung in drei Kategorien, nämlich die klangliche Ähnlichkeit, die optische Ähnlichkeit und die Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt. Bei der klanglichen Ähnlichkeit, da überlegt man sich einfach, wie klingen diese Zeichen, wenn sie so ausgesprochen werden, wie sie ein zumindest nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Adressaten aussprechen würde. Klar, bei der englischen Sprache ist es so, dass Allerweltswörter wie feeling good oder irgendwas, ja, da ist es relativ klar, wie es ausgesprochen wird. Bei etwas komplizierteren, unbekannteren Worten oder bei Fantasieworten ist es nicht so klar. Da muss man sich oft mehrere Möglichkeiten der Aussprache vor Augen führen und dann überlegen, ist eine dieser Möglichkeiten vielleicht ähnlich zu meiner Marke? Und ja, man muss sich auch überlegen, am Telefon werden Worte oft etwas schnell und undeutlich ausgesprochen. Es werden manche Konsonanten vielleicht einfach nicht ganz deutlich ausgesprochen, sodass es also auch nicht darauf ankommt, dass irgendwo ein Konsonanten mehr drin ist oder so, sondern es kommt wirklich darauf an, wie hört sich ein Wort dann auch am Ende an. Und natürlich kommt es auch so ein bisschen auf die Länge der Worte an. Zum Beispiel leichte Abwandlungen sehr kurzer Worte genügen oft schon, dass dann keine akustische Ähnlichkeit mehr vorliegt. Sind es dagegen sehr lange Worte, ist es so, dass vielleicht ein abweichender Konsonant noch wirklich gar keine große Auswirkung auf die Ähnlichkeit hat. So, dann die visuelle oder optische Ähnlichkeit. Da vergleichst du wirklich beide Zeichen und legst die zum Beispiel mal so nebeneinander und schaust, sehen die sich irgendwie, also schauen die ähnlich aus. Und auch da ist es dann zum Beispiel so, dass bei Kurzworten schon leichtere Abwandlungen genügen, dass keine Ähnlichkeit mehr vorliegt. Bei etwas längeren Worten ist es so, dass gerade in der Mitte des Worts Abweichungen nicht so eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel am Wort Anfang. Doppel-S und einfaches S sind oft sehr, sehr irrelevante Abweichungen. Dagegen Vokale oft ein bisschen relevanter. Ja? Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ein A ist einem O zum Beispiel ähnlicher als ein A einem I. Ja, also du vergleichst wirklich, wie würden jetzt die angesprochenen Adressaten, wenn sie das nebeneinander im Regal im Supermarkt zum Beispiel sehen würden, würden sie das dann irgendwie möglicherweise verwechseln können oder nicht. Und nochmal, es kommt hier wirklich darauf an, wie deine Marke im Register eingetragen ist, nicht wie du sie tatsächlich auf dem Markt benutzt, weil du gehst ja aus deiner eingetragenen Marke vor, nur die verleiht dir eben das Markenrecht. Ja, und nun die dritte Kategorie bei der Zeichenähnlichkeit ist die Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt. Also wenn beide Zeichen möglicherweise irgendwie unterschiedlich aussehen, aber das Gleiche bedeuten und Verbraucher irgendwie die Bedeutung des einen Zeichens mit der Bedeutung des anderen Zeichens assoziieren, auch dann kann es zu einer Ähnlichkeit der Zeichen kommen. So, wenn wir jetzt diese Zeichenähnlichkeit abgehakt haben, dann kommen wir weiter zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Und auch da ist es so, was wird verglichen, kommt eben darauf an. Bei dir immer das, was in deinem Registereintrag steht, also die Waren und Dienstleistungen, die bei dir registriert sind. Und im Vergleich oder zum Vergleich stehen dann immer entweder die Waren und Dienstleistungen, für die dein Konkurrent die Marke tatsächlich benutzt, wie jetzt in unserem Beispiel. Oder wenn du dich gegen eine Markenanmeldung richtest, was ist angedacht, für welche Waren und Dienstleistungen hat deine Konkurrenz die Marke angemeldet. Also kommt immer darauf an, gegen was du dich richtest. Und ja, hier werden natürlich die Waren und Dienstleistungen so verglichen, dass man erstmal schaut, was für Klassen hast du registriert und für welche Klassen hat dein Konkurrent seine Marke benutzt oder angemeldet. Und bei gleichen Klassen, die sich gegenüberstehen, ist es dann oft so, dass sich die Begriffe dann auch sehr ähnlich sind. Manchmal sind sich aber auch Begriffe ähnlich, die in unterschiedlichen Klassen stehen, wenn sie zum Beispiel sich ergänzen, wenn also zum Beispiel das eine Produkt ohne das andere Produkt wenig Sinn macht, also in einem Komplementär- oder Austauschverhältnis stehen. Wenn du die Waren- und Dienstleistungsnähe bejaht hast, dann kommen wir zur dritten Hauptkategorie, nämlich der Kennzeichnungskraft deiner Marke, aus der du vorgehst. Diese Kategorie ist jetzt nicht ganz so relevant, weil in der Regel geht man von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer eingetragenen Marke aus. Manchmal kann sie dann unterdurchschnittlich sein, wenn es ein eher geläufiges Allerweltswort ist. Und wenn du deine Marke sehr intensiv auf dem Markt nutzt, dann kann die Kennzeichnungskraft sogar überdurchschnittlich werden. Aber in der Regel geht man immer von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Und wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen, dass zum Beispiel die Zeichenähnlichkeit vorliegt, weil sich die Zeichen optisch und klanglich ähnlich sind, dass auch die Produkte ähnlich oder sogar gleich sind, die sich gegenüberstehen, hier Nahrungsergänzungsmittel, und dass du eine durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke hast, dann bejaht ein Gericht oder ein Amt die Verwechslungsgefahr. Ja? Und wenn Verwechslungsgefahr vorliegt, dann kannst du nach § 14 Markengesetz, wenn es also um eine deutsche Marke geht, einen Unterlassungsanspruch gegen deinen Konkurrenten geltend machen. Das heißt, du kannst ihm verbieten, eine Marke, die deiner ähnlich ist, für die gleichen Produkte zu nutzen. Wenn du dich dagegen gegen eine Anmeldung einer Marke richtest, dann würdest du diese Verwechslungsgefahr im Rahmen eines Widerspruchs vortragen. Wenn du nachträglich nach einer erfolgten endgültigen Eintragung einen Löschungsantrag gegen eine fremde Marke geltend machst, dann würdest du die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Löschungsantrags vortragen und begründen. Wenn du zum Beispiel prüfen lassen möchtest, ob jemand anderes eine Marke nutzt, die zum Verwechseln ähnlich mit deiner eingetragenen Marke ist, oder wenn du eine Marke anmelden möchtest und möchtest wissen, kommst du da irgendwie in Verwechslungsgefahr mit einer bereits bestehenden älteren Marke, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen und Anregungen hast zu diesem Beitrag, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.